Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, herzliche Glückwünsche richte ich euch aus zu eurem Sieg in der Kategorie Portfolio Guidance. Wir haben einen Award gewonnen. By the Dip hat den Titel verteidigt. Zum zweiten Mal haben wir den Finfluencer Award des Jahres bekommen. Sebastian hält ihn gerade in die Kamera für alle, die zu Hause zuhören. Ja, genau. Und ja, schönes Gefühl. Also ich bin echt stolz, bin echt happy. Ja, wie geht's euch? Ihr Sieger.
Ist immer eine, ich sag mal, eine schöne Bestätigung. Also auch, dass die Arbeit, das, was wir machen, dass das so gut ankommt. Und natürlich auch großen Dank an unsere Community, denn wir haben ja auch ein paar Hintergrundgespräche dort geführt. Timo und ich, wir waren ja beide dort. Findet ihr im Übrigen auch in der App als Posting. Und gefühlt wurde uns kam ein ganz, ganz, ganz großer Teil aus der Community heraus. Also da danke, ja, dass ihr wirklich für uns abgestimmt habt. Und natürlich auch danke an alle, die für mich abgestimmt haben. Ich habe ja auch noch in meiner Kategorie einen Preis bekommen.
Du bist mir jetzt zuvor gekommen. Sorry, ich hole dich gleich rein ins Gespräch. Du bist mir zuvor gekommen, Sebastian. Sebastian Hell investiert, hat auch den Finfluencer Award gewonnen in der Kategorie Alternative Investments. Und das war auch echt ein stark besetztes Feld, muss ich sagen. Also wirklich herzlichen Glückwunsch, Sebastian. Ich habe mich fast sogar für dich ein bisschen mehr gefreut als irgendwie für uns.
Danke dir.
Nee, weil das ja auch wirklich dann nochmal was ganz Besonderes ist. Lars hat ja sowieso seine Auszeichnung im letzten Jahr schon bekommen, sozusagen.
Fürs Lebenswerk.
Fürs Lebenswerk, genau. Da kann nicht mehr viel kommen. Doch, natürlich. Aber lass uns nochmal kurz ein bisschen Ernsthaftigkeit reinbringen, weil Sebastian, du hast eben schon angesprochen, dass das tatsächlich also auch eine Preisverleihung war, da waren wir in Berlin, wurde ausgerichtet von Finfluencer, das ist eine Agentur, und das ganze Event wurde bezahlt von Amundi und die haben eine schöne Veranstaltung daraus gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war auch ähnlich wie bei der Invest, wie so ein großes Klassentreffen. Also dann sind ja also auch die Mitnominierten unterwegs und die trifft man dann dort. Das kommt ja auch nicht so oft vor, dass man die dann auch wirklich live sieht und dann natürlich ganz viele Branchenvertreter. Und ja, ich bin echt sehr, sehr stolz, dass wir den Titel dort verteidigen konnten, weil eben auch 50% der Stimmen sozusagen aus der Community kamen. Also vielen, vielen Dank an alle, die da für uns gevotet haben. Wahnsinn. Und dann hat also auch noch eine Fachjury sozusagen dann nochmal den Daumen gehoben. Und ja, insofern ist das richtig toll. Und Sebastian, Glückwunsch auch nochmal an dich. Und danke auch an dich, Lars. Sorry, jetzt holen wir dich rein. Hier.
Nee, alles gut. Also auf den, wahrscheinlich werden wir nicht mehr eingeladen, wenn ich sage, der Jury-Teil, der ist mir nicht ganz so wichtig. Wobei ich es am Ende des Tages natürlich auch schön finde, wenn eine Fachjury was dazu sagt, aber der Community-Teil ist viel wichtiger, weil all das, was wir machen, in dem Moment, wo du nach draußen gehst, gibt es nur noch ein relevantes Urteil, nämlich das Urteil derer, die zuhören und die zuschauen. Und wenn die, und wir haben das ja auch auf der Invest erlebt, also du gehst da auf eine gewisse Art und Weise schon ein bisschen müde raus. Ich glaube, ihr beide habt euch euer Wochenende dann diesmal aber wirklich verdient. Letztes Mal eine Invest, jetzt Berlin, also das sei euch gleich gegönnt. Wir nehmen übrigens Freitag um 17 Uhr hier auf, weil die beiden aus Berlin zurückgekommen sind. Aber klar, es ist auch unheimlich energetisierend.
Ja,
also es gibt jedenfalls Energie, wenn man so einen Zuspruch bekommt und eben nicht mehr raussendet, ohne irgendein Feedback zu bekommen. Macht Spaß. Klar.
Ja,
richtig, richtig toll. Danke.
Ja, absolut. Und auch vielen, vielen Dank an alle, die bei dem Event einen Abend vorher waren, bei Nao. Sebastian und ich haben mit, ja, glaube ich, 100 Leuten bei uns aus der App-Community dort gesprochen. Also ich hoffe, dass ich tatsächlich wirklich jedem, das war mein erklärtes Ziel, jedem die Hand zu schütteln und mit jedem irgendwie ein bisschen was zu sprechen. Und ich glaube, da ist auch ganz toller Austausch untereinander zustande gekommen. Und das war ein sehr schöner Abend. Vielen Dank auch nochmal an Nao, die Location, Essen, Getränke und auch ein DJ zur Verfügung gestellt haben. Also das war schon echt großes Tennis. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in unsere Themen. Wir werden heute besprechen, ob es noch sinnvoll ist, am Allzeithoch zu kaufen oder kurz drunter. Das ist unser Thema Nummer eins. Dann werden wir über die Rückkehr der Meme-Stocks sprechen mit der Frage, droht da jetzt möglicherweise doch so ein bisschen Gefahr? Also das ist ein ganz interessantes Thema, was Lars mitgebracht hat. Also haben wir vielleicht schon tatsächlich so ein bisschen Finanzblasenanzeichen? Werden wir gleich diskutieren. Dann sprechen wir über Apple. Da ist ja jetzt personell ein bisschen was passiert. Und Apple braucht halt eigentlich so the next big thing mal wieder. Und wir haben die Frage mitgebracht, kommt jetzt tatsächlich mit dem neuen CEO der große Wurf? Die Telekom hat womöglich einen genialen Plan ausgeheckt. Was dahinter steckt, dazu gleich mehr. Bitcoin, da steht einfach nur auf meinem Zettel, das sieht gut aus. Ja, ob das wirklich so ist und woran man das festmacht, das werden wir gleich diskutieren. Das hat uns überrascht in der Berichtssaison. Da werden wir euch nochmal ein bisschen aufschlauen. Wer hat Zahlen gemeldet und welche waren besonders prägnant? Und dann noch eine Hörerfrage von Tobias. Scottish Mortgage Trust. Jetzt kaufen wegen SpaceX ist die Frage und die werden wir gleich beantworten. Hörerfragen www.bei-the-dip.de. Das ist die Homepage zu unserer App. Dort gibt's alle Infos. Wir sind aktuell mehr als 48.000 Nutzer seit November 2024. Also das ist schon eine großartige Community, die da entstanden ist. Und dort werde ich übrigens auch, erlaubt mir bitte noch kurz die Anmerkung, jetzt am Montag, 27. April um 18 Uhr, werde ich dort ein Live-Webinar abhalten. Also alle Infos in der App. Da werde ich meinen Vortrag, den ich auf der Invest gehalten habe, 11 Lektionen für deine Geldanlage, geschöpft aus 20 Jahren Börse, werde ich dort nochmal halten und meine Präsentation dann auch zeigen und den ganzen Vortrag, den gibt's dann also hinten raus, auch als Video in der App. Und wer das nochmal hören will, ich denke, das wären so 45, 50 Minuten. Und ich glaube, das ist auch, also der ist zumindest auf der Invest sehr, sehr gut angekommen im Feedback. Also wenn euch das interessiert, dann ladet euch die App runter, vollkommen gratis. Und wenn ihr sagt, ja Mai, irgendwie taugt's mir doch nicht, dann könnt ihr das ja risikolos auch wieder runterschmeißen. Genau, aber ich bin ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird. Und jetzt rein ins erste Thema. Lars, kaufst du noch am Allzeithoch?
Ich hätte mich beinahe.
Ich habe gesehen, dass du so langsam wegdämmerst, weil ich jetzt so lange geredet habe.
Ja, weil du musst fairerweise sagen, wenn wir um 10 Uhr aufnehmen, dann ist so gegen 11, 12 ist mein Biorhythmus-Peak erreicht. Dann gehe ich Mittag essen und dann versuche ich so langsam ins Wochenende überzugleiten. Ich meine, da habe ich mir in meinem Alter jetzt verdient, 17 Uhr nochmal hochzufahren. Also, nein. Zuerst einmal, und alle, die schon länger zuhören, das sind einige, wissen, was jetzt kommt. Man muss zwischen den beiden Disziplinen unterscheiden. Ich kann bei einer langfristigen Anlage, wenn ich regelmäßig kaufe, stelle ich mir die Frage ja gar nicht, am Allzeithoch kaufen. Genauso wenig, wie ich mir die Frage gestellt habe, 1000 Punkte tiefer im S&P 500 in der Korrektur. Also einfach weitermachen, denn mit einer 75-prozentigen Wahrscheinlichkeit auf 12-Monats-Basis werden auf das Allzeithoch weitere Allzeithochs folgen. Im aktiven Handel, muss ich sagen, halte ich mich bis auf ein paar Sektoren derzeit zurück. Denn wir haben mal wieder einen Rekord erlebt, wenn vielleicht auch einen stillen so im Hintergrund. Wenn man sich die Optionsdaten anschaut, dann sieht man, dass insbesondere institutionelle Anleger von extrem bärisch, das heißt also, sie haben sehr viele Absicherungspositionen aufgebaut, innerhalb weniger Handelstage auf so bullisch wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr getauscht haben. Das darf man nicht missinterpretieren als Wankelmütigkeit dieser institutionellen Anleger, sondern das sind natürlich sehr häufig auch, wenn man so will, Pflichtkäufe. Wenn der Markt dann so schnell steigt, dann gibt es dementsprechend so eine Eindeckungsrallye. Das ist, glaube ich, auch der Grund dafür, dass es so schnell gegangen ist. Aber ganz klar, das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt über 7.000 Punkte im S&P 500 zu kaufen, ist nicht mehr so gut wie bei 6.300. Also, es gibt einige Sektoren, können wir gleich, wenn wir noch Zeit haben, gerne drüber sprechen. Die sehen aus meiner Sicht immer noch interessant aus. Aber der Gesamtmarkt, wenn man jetzt sagt, gehe ich den jetzt long mit Blick auf die nächsten 1, 2, 3 Wochen, da muss ich sagen, finde ich das Chance-Risiko-Verhältnis nicht mehr so gut, weil die Stops dann relativ weit entfernt lägen.
Ja, okay, ist klar geworden. Sebastian, wie hältst du es mit dem Kaufen auf Allzeithoch?
Ich bringe mal noch ein bisschen Statistik mit rein. Also Lars hat es natürlich, wie zu erwarten, die Disziplinen getrennt. Und genau das ist ja das Wichtige, worauf wir uns fokussieren müssen. Ich bringe mal noch eine langfristige Statistik mit, weil ich habe jetzt auch eine 5 Stunden Zugfahrt inklusive Notarzteinsatz im Zug hinter mir. Das heißt, ich hatte viel Zeit zu lesen. Und es gibt eine relativ aktuelle Studie auch, die ist jetzt für langfristige Anleger natürlich von Interesse, von HQ Trust. Die sitzt in der Nähe von Frankfurt, ist so eine Art Multifamily Office. Und die haben aber sehr, sehr gute Marktstatistiken und Studien. Und die haben gezeigt, dass an den Aktienmärkten etwa in 31 Tagen pro Jahr die Rendite gemacht wird. Also das ist ja das, was wir langfristig auch wissen. Wenn man so die 10 besten Tage verpasst in 10 Jahren, halbiert man teilweise die Rendite. Wenn man die 20 besten Tage verpasst, dann hat man teilweise eine Nullrendite. Dann kommt noch dazu, dass die besten Tage teilweise um die schlechtesten Tage verteilt sind. Also kurz gesagt, wer langfristig investiert, der kann eigentlich immer kaufen. Ein Allzeithoch ist kein Garant dafür, dass man sagen muss, ich kaufe jetzt nicht, gerade wenn ich einen langen Horizont habe. Natürlich kann ich meine Rendite ein bisschen aufpeppen, wenn ich den Mut habe und auch das Geld, das ich in Crashphasen mal nachlege. Das bringt mir eine Zusatzperformance langfristig, aber generell ist ein Allzeithoch kein Grund, nicht zu kaufen, wenn ich langfristig orientiert bin. Kurzfristig muss ich sagen, und Lars hat ja am Ende noch die Kurve bekommen, ich wollte schon ein bisschen nachbohren, weil du hast doch gesagt, Lars, die nächsten 1 bis 3 Wochen. Also das ist etwas, wo ich sage, ja, da könnten wir vielleicht mal wieder ein bisschen Rücksetzer sehen vom Allzeithoch. Aber auch wer da jetzt mit, sag ich mal, mehreren Monaten an Perspektive reingeht und wir sehen ja, wie der Markt getragen wird. Also die Energiekrise, die ist jetzt im Moment weiterhin abgehakt. Wir haben jetzt, und da ist ja die späte Aufnahme sogar ganz gut, dass es doch vielleicht am Wochenende wieder ein Treffen gibt zwischen den Iranern und den USA. Also das ist, worauf der Markt aktuell baut, dass sich das in Wohlgefallen auflösen wird. Und wir haben die Einkaufsmanager-Indizes aus den USA bekommen und die waren positiv. Das heißt, da sehen wir keine Beeinträchtigung der Wirtschaftslage aufgrund des Energiepreisschocks, wenn ich es mal so nennen darf. Also von daher, ich bin positiv gestimmt. Ich war die ganze Zeit über auch positiv gestimmt. Aber wenn man wirklich auf einem kurzfristigen Zeitfenster arbeitet, und Lars, du arbeitest ja noch viel kurzfristiger als ich, dann kann ich schon sagen, ja, die Stimmung oder der Stimmungssprung nach oben, den wir jetzt gesehen haben, das ist schon so ein bisschen Warnsignal, dass es jetzt ein bisschen zurückgehen kann. Also kann gut sein, dass wir noch ein bisschen bessere Einstiege bekommen. Aber das ist jetzt wirklich für den aktiven Anleger.
Ihr wisst ja beide, dass ich euch ganz gerne auch mal so ein bisschen liebevoll necke oder auch manchmal ein bisschen provoziere. Aber in dem Fall muss ich wirklich mal ein großes Lob für euch aussprechen und auch eine Lanze für euch brechen, weil ja, man muss jetzt einfach, ich meine, wenn man jetzt einfach mal 4, 5 Ausgaben zurückgeht, da habt ihr es halt einfach gesagt. Also ihr hattet einfach, man muss das so klar sagen, recht mit, weil die ganze Welt hat auf diesen Iran-Konflikt geschaut oder den Krieg. Und die absurd hohen Ölpreise und Stagflation und so weiter. Und ihr habt gesagt, also ja, ihr rechnet eher in den nächsten Wochen, Monaten tatsächlich mit wahrscheinlich neuen Hochs. Und jetzt haben wir sie relativ früh sogar schon bekommen. Also insofern, Chapeau ist halt sehr, sehr gut, was ihr an, ja, jahrzehntelanger Erfahrung an den Finanzmärkten, an den Aktienmärkten irgendwie mitbringt. Und ja, das dann quasi hier, ja, jede Woche in dem Podcast dann umsonst, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das mitzukriegen und aufzusaugen. Ich glaube, das kann schon echt hilfreich sein. Auch wenn man vielleicht manchmal so denkt, ach, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch, also wie kommen die darauf? Und dann stimmt die These aber auch wenn die Nachrichtenlage komplett anders erscheint. Und bei den Hochs, lasst mich nochmal ganz kurz was zu den Hochs sagen, bitte. Weil ja, nur weil Indexstände neue Rekordwerte machen, heißt das ja nicht, dass also auch sämtliche Aktien in den Indizes auf Rekordwert notieren. Und da gibt's viele, viele, viele Unternehmen, auch qualitativ hochwertige, die also auch in den letzten Wochen, Monaten eine massive Korrektur erfahren haben und wo man, die weit entfernt sind von den alten Hochs, wo aber jetzt möglicherweise auch nochmal die Fragestellung da ist, könnten die dann auch neue Hochs denn wieder anlaufen? Ja, und da sind wir vielleicht auch schon tatsächlich bei den entsprechenden Sektoren, Lars. Aber du wolltest sowieso noch was anderes mit einwerfen.
Na, ich wollte ein bisschen Wasser nur in den Wein gießen, den du uns eingeschenkt hast. Vielen Dank dafür. Ja. Aber die Geschwindigkeit, die war, am Ende des Tages ist das eine die Analyse und das andere ist das Ergebnis. Manchmal ist das auch ganz beruhigend. Aber bei mir, wir haben ja beide unsere Cashquote hier relativ offen diskutiert. Irgendwas zwischen 65 und in der Spitze sogar über 70%. Und ich habe zwar diese Cashquote versucht, aggressiv abzubauen und ich habe sie auch gesenkt, aber ich bin auch nicht in alle Positionen reingekommen. Denn das ist die Schwierigkeit, wenn etwas in der Geschwindigkeit steigt, dann kann ich den Kursen nicht einfach hinterherrennen. Wenn ich vorher wüsste, dass es 10 Handelstage bam, 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 bam nach oben schießt, na, dann würde ich das selbstverständlich machen. Da ich das aber nicht weiß, muss ich am Ende damit rechnen und muss darauf setzen, dass ich auch mal eine Konsolidierung bekomme, um irgendwo einzusteigen. Denn die erste Frage, wie gesagt, ist immer im aktiven Handel nicht, wie viel gewinne ich, sondern wo platziere ich meinen Stop? Und der ist natürlich dann zwangsläufig bei schnell steigenden Kursen immer weiter entfernt. Das heißt also, ich habe es auch nicht geschafft, meine Cashquote in der Art abzubauen, wie ich das gerne gemacht hätte. Deswegen, oh, wir können unter Buy the Dip schreiben, diesmal Buy the Dip, weil für mich die Konsolidierung in eine Kurszone zwischen 6,850, 6,9, so um den Dreh, die wäre für mich kaufenswert.
Warum bist du da nicht reingekommen? Also warst du da einfach zu preissensibel? Also ich verrate jetzt ja, glaube ich, kein Staatsgeheimnis, dass du oftmals dazu neigst, also Kauf mit Limit einzugeben.
Ja, ja, praktisch immer mache ich das, kaufe mit einem Limit. Im Daytrading kann man ruhig mal unlimitiert kaufen, weil man davor sitzt. Aber da ich meine Käufe ja bekanntermaßen mit vielen, vielen Lesern bei den Renditespezialisten gemeinsam umsetze, habe ich dann natürlich eine gewisse Disziplin. Und ich kann dir ein ganz konkretes Beispiel geben. Ich habe bei 395, 396 US-Dollar wollte ich Microsoft kaufen. Nicht langfristig, kurzfristig, weil Kursziel meines Erachtens charttechnisch 430 bis 440. Das sah ganz gut aus. Und dann habe ich ein Limit eingegeben. Das lag 1,7-1,8% oberhalb des Schlusskurses. So, das war am 14. oder 15. April. Und dann ist Microsoft
Kurslücke.
Hat, ja, 2% höher eröffnet, Gap and Go und ist einfach weitergerannt. So, und das muss ich dann akzeptieren. Ich kann dann nicht sagen, naja, zur Not kaufe ich halt auch bei 420 Dollar, wenn mein Kursziel 430 oder 440 ist, sondern muss dann akzeptieren, ja, der Wert, ich habe mir ein Setup zurechtgelegt, stundenlang habe ich an diesem Plan gearbeitet, habe drüber geschlafen, bin in die Kirche gegangen, habe alle gefragt, was sie von dem Plan halten.
Ja, komisch, mich hast du nicht gefragt.
Dich habe ich, nee.
Er wollte nur Expertise haben.
Ach so, boah, Sebastian. du gut. Trittst aber das dann auch nochmal richtig Zeit rein. Ne? Schön, ja. Wenn man ja, ja, nicht mal selber schön hinterher treten. Ne?
Ja, also das ist der Grund. Und ehrlicherweise, ich kann gleich noch einen hinterherhängen, den Nikkei. Der Nikkei hat mir charttechnisch extrem gut gefallen, gefällt mir eigentlich immer noch. Aber nochmal, die Frage ist nicht, wie weit kann der Nikkei steigen, sondern wo setze ich einen Stop? Ich hätte den Nikkei gekauft bei um die 58.000 Punkte irgendwas. Ja, und dann läuft er mir weg bis auf 59.800 Punkte. Das ist zu akzeptieren. Ich mache dauernd irgendwelche Pläne an der Börse, die ja nicht aufgehen. Es sind auch 2-3 Positionen aufgegangen, aber das will ich damit sagen. Also das eine ist die Analyse, das andere ist aber der Handel und der orientiert sich natürlich an Dingen wie Chance-Risiko-Verhältnis, passt der Plan, wo kann ich meine Stops platzieren? Und ich möchte jedem, der da draußen sitzt und sagt, oh, ich habe aber gar nicht mein Depot so vollgeladen, wie ich das wollte, möchte ich damit nur sagen, ja, auch das gehört zu so einer Bewegung, das muss man dann hinnehmen. Aber es werden neue Chancen und neue Pläne kommen. Sich aber deshalb die Pläne zu machen und dann zu sagen, ich kaufe trotzdem, das ist halt nicht der Weg.
Genau, das ist ja jetzt nicht so, wenn der eine Bus da irgendwie gefahren ist, dass dann da niemals ein nächster kommt, sondern ganz im Gegenteil, es gibt so viele Chancen da draußen. Man muss halt einfach nur mal ein bisschen recherchieren, ein bisschen suchen. Ich habe auch meine Cashquote nicht so arg abbauen können, wie du es vorhin skizziert hast, Lars, wie ich das gerne gemacht hätte. Also ich habe 4 Positionen, die beide die Plus-Nutzer wissen das. Sebastian, wie ist es bei dir?
Ich möchte noch kurz vorab betonen, wenn wir hier über Cashquote sprechen, kommt es ja manchmal ein bisschen zu Verwirrung. Wenn wir über die Cashquote sprechen, dann im aktiven Handel oder wie es Timo und ich nennen, teilweise im taktischen Handel. Das heißt, langfristig sind wir, ich spreche jetzt mal für euch mit, aber ihr könnt mir gerne noch widersprechen, voll investiert. Das heißt, weit, weit, weit über 90% meines Gesamtvermögens ist langfristig investiert, ob in Immobilien oder auch in Bitcoin oder Aktien. Das heißt, wir sprechen hier wirklich vom aktiveren Part. Und den
du hattest auch ein bisschen Silber.
Und ein bisschen Silber habe ich auch noch so, die ein, zwei Unzen oder so, genau. Und der aktive Part aber war ja kaum möglich, wirklich am Markt durchzuhandeln, weil wir diese extrem starken newsgetriebenen Börsen hatten. Und selbst wenn man jetzt sagt, also ich habe auch ein, zwei Orders reingepackt, das wissen auch die vom Plus, wir haben diese Woche auch nochmal eine Order ausgeführt, aber ich hätte gerne noch mehr reingepackt, es ging halt nicht. Aber das Positive ist ja, wir kommen jetzt weg von diesem Newsgetriebenen. Und das spielt ja auch in das rein, was Lars gesagt hat. Du kannst dir einen riesen Plan zurechtlegen. Du kannst Research lesen. Du kannst sagen, das ist ein großer Trend. Beispielsweise bei Rohstoffe gucke ich auf das ein oder andere Unternehmen. Aber wenn halt dann ein Tweet aus dem Iran oder eine Nachricht von Trump dazu führt, dass die Märkte abrauschen, bringt dir es nichts. Und weil du im aktiven Handel, und das sollte man tun, mit einem Stop-Loss arbeitest, in irgendeiner Form, ob der Markt liegt oder nicht liegt, ist egal, dann muss man rausgehen. Und dann bringt die ganze Analyse nichts, dann bringt das Setup nichts. Und jetzt habe ich zumindest das Gefühl, kommen wir wieder in den Markt, wo die Fundamentaldaten mehr zählen, wo die Charttechnik zählt und eben nicht nur die Emotionen und die Nachrichten. Also von daher finde ich es positiv, was wir jetzt sehen. Und selbst wenn man diesen Anstieg verpasst hat, und das haben viele, ich habe neulich bei mir in der App eine Hedgefonds-Statistik gepostet. Die Hedgefonds waren alle short. Die wurden komplett überrannt von diesem Anstieg. Also selbst die institutionellen Investoren kamen nicht alle rein. Und von daher, das ist einfach, das gehört einfach zur Börse dazu. Da gucken wir durch und sagen, aber wenigstens können wir uns jetzt wieder auf Daten und Fakten verlassen und eben nicht nur auf die Emotionen.
Aber wer hat denn dann gekauft? Also wenn auch ein Großteil der Instis gar nicht da reingekommen sind, weil ansonsten hätten wir ja nicht diesen neuen Hochs in dieser Rekordgeschwindigkeit gemacht.
Es reichen, wenn du keine Gegenseite hast, reichen ja relativ wenig Käufe, das Volumen betreffend. Das heißt also, nur weil die Indizes stark steigen, das ist im Übrigen von einigen, wird das ja auch als Warnsignal, kann man vielleicht an der Stelle auch mal, oder wir können es nächste Woche mal diskutieren, wie ist das eigentlich mit langfristigen Aussichten und Volumina? Spielt das eine Rolle? Ja, nein. Also ein Markt kann ja unter sehr geringen Umsätzen steigen. Und da wir im Wesentlichen, ganz wesentlich geht es hier nicht um Neupositionierung, was dafür gesorgt hat, dass hier Kaufdruck entstanden ist, sondern um das Eindecken von Short-Positionen und von Indexkäufen. Das sieht man auch manchmal daran, dass man den Eindruck hat, warum so viele Aktien sind doch eigentlich gar nicht gestiegen. Und die Marktbreite fehlt dann, oft ein weiteres Warnsignal, was besprochen wird. Und die Indizes gehen durch die Decke. Aber dafür, dass die Indizes durch die Decke gehen, musst du ja eigentlich nur 7 oder 8 Aktien kaufen. Und die haben allesamt reagiert. Und das ist das, in den hochgewichteten Werten sind dann diese Eindockungskäufe über den Optionsmarkt am stärksten zu sehen. Also so ganz viel Volumen war da nicht dahinter bisher. Das kann man negativ sehen als, ja, da Achtung, sie sind alle noch sehr vorsichtig. Oder man sieht es positiv aus im Sinne von weiter steigenden Kursen
kommen.
Ja, wenn der Markt wie oft haben wir es erlebt, dass an der Mauer der Sorgen der Markt einfach weiter steigen muss. Denn wenn jetzt keine großen Korrekturen kommen, dann gibt es gar keine andere Wahl. Dann wird gekauft in steigende Kurse hinein.
Ja, ja. Und damit würde ich sagen, wenn wir jetzt schon irgendwie so bei so ein bisschen Warnanzeichen, obwohl ihr wolltet noch ganz kurz was zu eventuell spannenden Sektoren sagen, oder? Habe ich richtig im Ohr? Also ganz
kurz. Ich kann nur kurz machen, worauf ich drauf blicke. Und da jetzt dieses emotional Newsgetriebene langsam wegfällt, Rohstoffe wird für mich weiterhin ein großer Trend bleiben. Ich finde auch bei Cybersecurity sehen wir wieder eine laufende Erholung, wo es reinkommt. Auch Circle. Also das sind so Risk-on-Werte, auch in puncto Liquidität, die dann gehoben werden. Aber gerade generell im Rohstoffsektor, da wird noch einiges zu diskutieren sein in den nächsten Monaten.
Okay. Lars, du?
Ja, ich habe gegenüber dem der Invest, da haben wir das zumindest mal angerissen, habe ich nicht viel zuzufügen. Solar ist diese Woche, Stand jetzt, ziemlich schön nach oben ausgebrochen. Fast alles rund um Energie. Solar hat sich sehr gut bewegt. Kernenergie, also Nuklear, hat sich sehr gut bewegt. Sieht gut aus. Die Rohstoffe, ist die Konsolidierung weiter saufenswert
und kaufenswert. Immer.
Das ist fast alles, ne? Und ich bin auch für Halbleiter.
Da freut bullish. Sich der Diageo-Aktionär.
Ich bin sogar sehr bullish für Halbleiter, aber dafür braucht es eine kleine Korrektur. Die sind zu steil, zu schnell gestiegen.
Und was Lars nicht sagen will, nach der Lockerung in Japan guckst du natürlich auch auf japanische Rüstungsaktien, stimmt's? Eins deiner Lieblingsthemen.
Ja, wenn ich Rüstung kaufen kann, dann kaufe ich. Auch in Norwegen, Kongsberg oder so weiter, haben, glaube ich, auch gerade Spin-off gemacht. Ja, Rüstung musst du dich vollladen mit, keine Frage.
Okay. Nur für diejenigen, die Lars Erichsen vielleicht noch nicht so lange verfolgen, das war Ironie. So, die Meme-Stocks. Die Rückkehr der Meme-Stocks steht hier auf dem Zettel. große Gefahr. Also wir haben ja eben schon kurz angedeutet, oder ich zumindest im Intro, dass wir jetzt nicht nur auf diesen einen Meme-Stock zu sprechen kommen, der jetzt halt so krass durch die Decke gegangen ist, sondern dass wir vielleicht noch ein oder zwei andere so Mini-Bubbly Warnsignale irgendwie mit dem Petto haben. Lars, ich übergebe an dich.
Über welchen Meme-Stock haben wir? Über
Avis-Budget.
Ja, genau.
Ne? Ja, ja, genau. Absoluter Wahnsinn. Und der Telco hat Army nochmal einen Blick drauf geworfen und auch gesagt, es ist halt, ist ein extremer Short-Squeeze. Und Short-Squeeze heißt eben, man kann ja sehen, die Short-Quote war vorher sehr hoch. Und die Käufe sind eben rein mechanische, wenn man so will. Das ist nicht freiwillig, jetzt gehen wir mal rein, sondern bevor du einen Margin Call bekommst oder durch einen Margin Call wird dann eben eingedeckt. Und ich habe ehrlicherweise heute gar nicht drauf geguckt, ob sie sich nach einer Verfünf- oder Versechsfachung, vielleicht mag einer meiner Kollegen mal im Hintergrund gerade schauen, ob sie...
Plus 0,18% ist Avis heute.
Werbung. Vor zwei Wochen haben wir hier im Podcast über SpaceX gesprochen. Ganz unspannend ist dieser Case also nicht, auch wenn die Bewertung beim Börsengang sicherlich sportlich werden dürfte. Passend dazu kam kürzlich die Meldung, dass die Deutsche Telekom künftig auf SpaceX setzt. Starlink wird also direkt in das Telekom-Netz integriert. Das Unternehmen von Elon Musk denkt also zunehmend in Richtung Infrastruktur und positioniert sich langfristig im Bereich der Konnektivität. Wer an diese Wette glaubt und schon zur Pre-IPO-Bewertung investieren möchte, kann das über unseren Partner Nao tun. Der Asset Manager ARK Invest rund um Cathie Wood hat nämlich einen Fonds aufgelegt, der unter anderem direkt in SpaceX investiert ist. Das heißt, ihr beteiligt euch anteilig an SpaceX noch bevor die Firma an die Börse geht, und zwar zu einer Bewertung, die unter dem erwarteten IPO-Preis liegt. Schaut euch das Ganze unbedingt in der Now-App en Detail an. Dort findet ihr alle Positionen, Kennzahlen und Hintergründe zu dem Fonds. Und für alle, die investieren, gibt es mit dem Code DIP, also DIP, bereits ab 100 Euro Anlagesumme Anteile am ARK-Fonds geschenkt im Wert von 50 Euro. Also klick unbedingt den Link in den Shownotes und melde dich jetzt bei Now an.
Heute, ja, ja, okay.
194 also Euro. Ich sag mal kurz die Chronistenpflicht, 194 Euro steht die Aktie, in der Spitze am Dienstag so bei 600 Euro und ja, wer sich mal den Chart anschaut, davor lag das Ding halt so bei, sagen wir mal, 100 Euro herum.
Also hat es schon deutlich korrigiert?
Ja.
Ja, okay, was immer auf so eine Fahnenstange halt passiert, Fahnenstangen werden abverkauft, so ist das nun mal. Also die, es gab auch noch ein paar kleinere Beispiele, Allbirds oder so, glaube ich, die von irgendwelchen luftigen Schuhen gesagt haben, ja, wir sind jetzt KI-wert, was sonst, sind auch, haben sich ver-X-facht innerhalb kürzester Zeit, auch dort war wahrscheinlich die Short-Quote eine wichtige. Ich mach's mal kurz, gerade weil wir auf neuen Allzeithoch stehen und gerade weil ich sage, ich kaufe Korrekturen, schaue ich auch nach Warnsignalen und kann die nicht einfach ignorieren. Und es gibt schon einiges, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass es auch Bubbly Times sein können. Was für mich aber dazu fehlt, ist normalerweise, wenn man wirklich sagt, okay, now is Bubble Time, jetzt geht's auch mal darum, Gewinne mitzunehmen, dann haben wir normalerweise einen recht hoch bewerteten Gesamtmarkt. Wir haben die Aktien, die den Gesamtmarkt in der hinsichtlich der Performance tragen, haben wir an Allzeithochs oder sie machen dauernd neue Allzeithochs und dann kommen diese Meme-Stocks on top. Und das ist dann oft ein sehr verlässliches Zeichen. Deswegen ist es das für mich momentan noch nicht. Was allerdings im Laufe des Jahres durchaus passieren kann, ist, die Anzeichen dafür sind schon da. Ja, das würde dann auf höherem Niveau stattfinden. Und ich würde insbesondere auch drauf schauen, wenn dann die großen IPOs kommen, SpaceX, Anthropic, OpenAI, was da für Bewertungen rauskommen, da kann man dann nicht einfach behaupten, ja, das war, in einem gesunden Markt gibt's gesunde IPOs, das stimmt, aber wenn du bereit bist, für SpaceX zum Beispiel 1,75 oder 2 Billionen US-Dollar zu bezahlen oder eine x-fache Bewertung für Anthropic, das sind schon Warnzeichen, die sind nur nicht taggenau, sondern das sind Vorläufer auf Sicht von Wochen und Monaten, die man dann ernst nehmen muss. Noch ist meines Erachtens keine Red Flag zu sehen.
Okay, also meine Lehre oder mein Learning ist jetzt, ich nehme mit, wenn du einen Shorty oder deine Shortseller loswerden willst, dann sagst du halt einfach, ja, mach was mit KI. und schon wird die Shortquote aufgelöst und deine Aktie hussiert.
Ist ja, das vielleicht auch schon ein Warnsignal? Also ganz kurz nur, vielleicht muss man da noch hinzufügen, es gibt wahnsinnig viele im Vergleich, also im nach 2008 sind diese Long-Short-Hedgefonds sehr, sehr beliebt geworden. Das heißt also, du bist mehr oder weniger marktneutral, du willst starke Sachen kaufen und schwache Sachen verkaufen. So, und dann darf man sich nicht vorstellen, die sind alle ganz mit, so wie vielleicht Hindenburg Research, haben sich jetzt Allbirds rausgesucht und gehen short, sondern die gehen halt durch die Sektoren durch und schauen sich echt schwache Aktien an. Und die besonders schwachen, die bekommen dann auch eine Shortquote, weil die natürlich nicht ein oder zwei Werte shorten, sondern ganz, ganz viele. So, und deswegen sind diese besonders, oder Beyond Meat eine ganze Zeit lang, deswegen haben die so eine hohe Shortquote. Nicht, weil so ganz viele Spezialisten sich auf die eine Aktie festgeschossen haben, sondern weil die Schwächsten der Schwachen halt oft auch eine hohe Shortquote haben. Und dann geht's manchmal eben auch schief.
Ja. Sebastian, hast du auch den Eindruck, dass wir so, also zumindest mal, also keine sehr große Red Flag haben, aber dass man halt so zumindest mal auf so ein paar ja, Signale dann vielleicht auch mit ein bisschen größeren Sorgenfalten auf der Stirn gucken sollte?
Also Sorgenfalten auf keinen Fall. Also ich sehe mehr in den Mega-IPOs jetzt vielleicht eine kurzfristige Liquiditätsklemme, weil sie ja wirklich viel Geld erstmal aufsaugen, aber im Verhältnis zum Gesamtmarkt dann auch nicht überproportional groß sind. Das Ganze mit den Meme-Stocks, also mit Avis und was Lars gesagt hat, das passiert einfach im Markt immer. Also du hast eine Shortquote und dann müsste man noch gucken, wie ist denn das Verhältnis von Days to Cover? Das heißt, wie lange brauchen die Leerverkäufe, bis sie die ausstehenden leerverkauften Positionen anhand des Volumens, welches umgeht, eindecken kann? Da kann man dann auch ein bisschen so gucken, was könnte so ein nächster Meme-Stock werden? Also momentan hast du hohe Shortquoten bei Groupon, du hast bei Hims & Hers beispielsweise, auch bei Hertz hast du hohe Shortquoten. Aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht eine Massenmanie in der Breite, sondern das passiert noch isoliert. Also wir sind jetzt nicht irgendwo in meinen Augen an dem Top, wo alle jetzt auch noch nur noch Meme-Stocks zocken. Das mehr werden, aber das ist jetzt, würde ich sagen, schon noch begrenzt.
Und ehrlicherweise fehlt auch komplett dieser irrationale Überschwang.
Komplett.
Also ich will ja jetzt...
Die Sorgen überwiegen immer noch.
Ja, genau. Also das Sentiment ist einfach brutal schlecht. Also wirklich, insbesondere im Privatanlegersegment. Ich denke, das ist auch etwas, was auch nochmal on top kommt, dass insbesondere das Privatanlegersegment dann halt so extremst aufgeladen ist und man das Gefühl hat, also jetzt wird's irgendwie seltsam. Ne? Wenn Bitcoin wieder bei $150,000 stehen sollte, jetzt innerhalb von, was weiß ich, 2-3 Wochen oder so, wir sprechen ja gleich noch drüber, also ich hänge da jetzt keine sehr große Wahrscheinlichkeit dran, das ist ja jetzt einfach nur ein Beispiel, aber wenn das passiert, und du dich dann mit deinem Uber-Fahrer und der dir sagt, also, ey, du musst Bitcoin haben. Also dann, dann wird's, und das haben wir ja aktuell einfach nicht. Nee. Also mein Uber-Fahrer, den ich jetzt in Berlin hatte, ne, der hat mir davon nichts
erzählt. Nachts um 4, meinst du den oder den Nachmittag?
Ja, genau.
Um 2?
Aber vielleicht, genau. Aber eigentlich können wir das Thema hier auch einen Haken dran machen und dann jetzt auch rübergehen zu Apple, oder?
Tim Apple
gibt seinen Chefposten ab.
Muss, glaube ich, so langsam.
Meinst du, dass er Druck bekommen hat, dass das nicht so eine ganz freiwillige Entscheidung ist?
Na, ich bringe mal zu Tim Apple, alias Tim Cook natürlich. Also wer den Witz nicht kennt, Donald Trump hat ja mal Tim Cook als Tim Apple bezeichnet oder begrüßt. Ich bringe mal noch ein bisschen Statistik mit. Also Tim Cook hat ja eine unglaubliche Wertschöpfung an den Tag gelegt. Ich glaube nur, Jensen Huang hat mehr geschafft bei Nvidia, weil er auch von Anfang an dabei war. Aber Tim Cook hat den Wert des Unternehmens verzehnfacht. Er hat den Gewinn in seiner Amtszeit versiebenfacht, den Umsatz vervierfacht. Die Apple-Geräte, die weltweit im Umlauf sind, auf 2,5 Milliarden gesteigert. Also unglaubliche Leistung. Aber man muss schon sagen, bei Apple kam dann nie der große Wurf in der Amtszeit. Kann man ja auch sagen, okay, ist mir egal, weil bei einer Verzehnfachung des Kurses und bei 4 Billionen Dollar an Market Cap, also Marktkapitalisierung, kann mir das egal sein. Aber so langsam, würde ich sagen, braucht man schon so eine neue Idee bei Apple. Und ich weiß, ich sage das seit 2 Jahren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man gesagt hat, Tim, du hast hier einen geilen Job gemacht, aber jetzt müssen wir mal irgendwie eine Karotte wieder ins Schaufenster stellen, damit die Investoren an das nächste große Ding glauben. Also das ist so meine Einschätzung der Lage.
Mhm. Ja. Lars, wie blickst
also
du?
Also, wenn wir über ein nächstes großes Ding bei Apple denken, dann ist es ja wahrscheinlich nicht das Apple-faltbare Phone, sondern es wird aber immer an Hardware gedacht. Und die Analysten von Wedbush haben da eine ganz interessante Gedanken aufgemacht. Denn man darf eins nicht vergessen, momentan wird Apple zumindest mal an der Börse nicht gerade gemieden, weil sie eins nämlich nicht machen. Sie geben nicht hunderte von Milliarden an CapEx, also an Investitionsausgaben für Chips und für Rechenleistung aus. Und Wedbush rechnet vor, und ich gebe das jetzt einfach mal in Kurzform wieder. Apple hat eine installierte Basis von 2,5 Milliarden aktiven Geräten. Services, das ist immer schon der Teil gewesen, mit dem Apple am meisten verdient hat oder die höchste Bruttomarge hatte, nämlich 75%. Und Services ist ja weitgehend unabhängig vom Hardware-Zyklus. Ob du nun mit dem iPhone 15, 16 oder 25 das nutzt, spielt keine Rolle. Und wenn Apple es schafft, aus dieser installierten Basis einen signifikanten Anteil, wenn, an KI-Abos zu konvertieren, das nennen die Analysten da Siri Premium, dann ergibt das natürlich mit gebündelt mit iCloud ein Geschäftsmodell, welches bis zu 30 Milliarden US-Dollar mehr ergeben könnte, ja, bei nahezu 100% Marge, weil du dafür ja zusätzlich nichts ausgegeben hast. Also 2,5 Milliarden Geräte rechnen die vor, $10 pro Monat, 10% Penetration, neuer Umsatz $30 Millionen pro Jahr. Und deswegen sagt Wedbush, kaufen mit Kursziel $350. Natürlich ist das ein Wenn-Dann-Szenario. Aber dass man Apple eben nicht sieht als, wann kommt das Apple Car oder der Apple Fernseher oder noch geileres iPhone, irgendwas müssen sie nochmal erfinden, sondern sagt, nee, eigentlich bauen sie das aus, worin sie immer schon stark waren, verknüpft, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum Tim Cook das nicht mehr machen soll, verknüpft mit jemandem, der KI versteht, könnte durchaus was werden, zumal das Risiko deutlich geringer ist. Also wir überlegen, was Meta für Wetten eingegangen ist und was sie dafür bezahlen. Und nochmal, als Aktionär würde ich das nicht nur kritisch sehen, wenn so eine Wette aufgeht, dann hast du wahrscheinlich eben die nächsten 5 Jahre einen Vorsprung. Aber die Alternative wäre, dass Apple jetzt anfängt, hinterherzulaufen und jetzt sagt, wir nehmen mal 100 oder 150 Milliarden in die Hand. Ich glaube, das wäre auch keine gute Idee. Dass sie selber ein Modell jetzt noch entwickeln, welches den anderen überlegen ist, das kann man als Aktionär eigentlich nicht wollen.
Ja, dass sie da in dieses Rattenrennen dann auch nochmal mit einsteigen. Das wär sehr gut, quasi nochmal für die Chip-Industrie. Also die würden dann wahrscheinlich nochmal einen richtigen Run kriegen. Aber ich glaube, für die Aktie von Apple wäre das nicht gut. Und der neue Chef kommt ja so aus diesem Product-Bereich. Und ja, also wenn Apple ist ja eigentlich eine Vertriebsplattform, wenn man jetzt mal, also ist eigentlich irgendwie, ja, doch, eigentlich eine Vertriebsplattform für andere. Und andererseits haben sie aber auch so sozusagen diesen eigenen, das eigene Produkt und da auch den Kosmos. Und da jetzt jemanden ranzusetzen, der das versteht, dass vielleicht irgendwie die beiden Aspekte nochmal ein bisschen noch enger miteinander zu verzahnen, im Kontext mit KI auch, das ist, glaube ich, ein kluger Schritt. Weil ich bin mir gar nicht sicher, aus welchem Bereich der Tim Cook kam. Also der war ja auch schon vorher bei Apple.
Tim Cook ist ein Lieferketten-Genie. Also ein absoluter Optimierer einer Lieferkette und einer Struktur. Also das ist so Tim Cooks Background. So ein, sagen wir so ein Detail-Nerd, der die Lieferkette dir wirklich glatt zieht.
Also ein Lagerheini eigentlich.
Also kein Steve Jobs. John Ternus ist schon eher Richtung Steve Jobs. Seine Entscheidungen sind eher in Richtung Steve Jobs. Ja. Aber er kommt von der Produktseite. Also da ist jetzt der Wandel, wo ich sage, der Druck war vielleicht auch da.
Das heißt dann, Produktseite ist ja, wir bauen was, wir gehen nochmal ein Risiko ein, wir scheitern, wir lernen, wir machen es nochmal irgendwie anders oder versuchen einen anderen Ansatz. Und das ist eben das, was vielleicht bei Tim Cook jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist über die Jahre und was jetzt möglicherweise diesen Abgang dann also auch sozusagen. Ich finde Apple ehrlicherweise, ich bin ja kein Einzelaktionär bei Apple. Und wenn mir aber jetzt jemand die Pistole auf die... Okay, ich müsste mich schon arg entscheiden dann zwischen Nvidia und Apple. Aber tatsächlich, finde ich Apple gar nicht uninteressant. Also macht nur in meinem Portfolio-Kontext keinen Sinn, dann quasi dort nochmal neben Alphabet und Amazon nochmal irgendwie eine große Position in Apple mit reinzunehmen. Aber ansonsten...
Wobei es eigentlich ein Komplementär wäre in dem Sinne, wenn der Chip-Zyklus, wir kommen ja gleich noch zu Überraschungen, die uns wirklich überrascht haben, wenn der zumindest mal vorübergehend ausgepreist würde oder wir mal sowas wie ein ausreichendes Angebot hätten, dann würden natürlich viele von denen, die genau jetzt drauf setzen, massiv unter Druck geraten, während bei Apple das gar kein Problem wäre, weil sie letztlich, wenn sie das Material günstiger beschaffen könnten, eher davon profitierten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man Nvidia und Apple zwangsweise zusammenkaufen muss, aber ich finde, Nvidia hat sozusagen seine eigene Perspektive und das macht es für mich ganz spannend. Vielleicht muss ich auch als Amazon-Aktionär, die auch mehr und mehr genau von diesem Zyklus profitieren oder eben auch darunter leiden werden, vielleicht bin ich ja irgendwann, wenn alle Apple nicht mehr haben wollen, ich glaube, dann bin ich ready. Aber ihr seid mir noch nicht skeptisch genug.
Ich bin ja in Apple investiert. Ich sage
ja,
aber zu deinem Vergleich, Timo. Also wenn ich jetzt Apple oder Nvidia kaufen müsste, eine davon, würde ich immer Nvidia kaufen. Und zwar mit einer ganz einfachen Begründung, weil du den Gründer noch als CEO an der Spitze hast. Und so ein gründergeführtes Unternehmen bewerte ich auch durch meine unternehmerische Brille immer besser als einen Angestelltenmanager. Es gibt gute Angestellte-Manager, das soll jetzt keine Abrede sein, aber ein Gründer wie Jensen Huang, der so viel durchgemacht hat mit seinem Unternehmen und es so aufgebaut, würde mich sofort überzeugen, blind eine Nvidia zu kaufen statt eine Apple.
Aber Tim Cook war ja jetzt auch nicht so ein ganz schlechter CEO,
Bombe. Das oder? Das ist natürlich ein gutes Beispiel, dass es auch gute Angestellte-Manager gibt. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden wäre immer für mich ein Kriterium, ist der Gründer noch an der Spitze. Also das ist ohne Bewertung, ohne Daten, einfach mal so...
Ich gebe es mal rein in die Diskussion, also an unsere App-Nutzer und natürlich auch an unsere YouTube-Zuhörerinnen und Hörer und ich glaube auch auf den Podcast-Plattformen, also zumindest bei Spotify kann man auch fleißig untereinander diskutieren.
Oder bei
Apple. Wie seht ihr denn tatsächlich Apple? Weil ich glaube, Apple ist so ein Wert, allein man nutzt möglicherweise Produkte, viele haben die Aktie auch im Portfolio. Schreibt doch mal ein bisschen eure Gedanken dazu. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Brancheninsights nochmal dazu, weil ihr vielleicht irgendwie rund um dieses Produktportfolio, was Apple bietet, vielleicht auch irgendwie Brancheninsights habt. Genau, ich bin sehr, sehr gespannt. Und dann gehen wir mal rüber zur Telekom. Sebastian, du hast das, glaube ich, mitgebracht. Und ja, die Telekom, ein genialer Masterplan.
Fragezeichen.
Möglicherweise, Fragezeichen. Also was haben die denn vor und ist das wirklich so ein genialer Schachzug?
Also die Telekom will, Klammer auf, vorausgesetzt alle Genehmigungen kommen, Klammer zu, eine übergeordnete Holdingstruktur aufsetzen. Warum macht man das? Weil es gibt ja die Deutsche Telekom und es gibt ja die T-Mobile USA, beide auch als Aktien. Das heißt, wir können dann auch uns auch kurz unterhalten, ob ihr oder wir einen Favoriten haben, welche der beiden Aktien besser ist, wenn die Holdingstruktur nicht kommen sollte. Aber T-Mobile bzw. T-Mobile hat einen Riesenwert und die Telekom ist ja mit 53% an T-Mobile USA weiterhin beteiligt. Und das heißt, wenn man mal den Börsenwert der Telekom umrechnet in US-Dollar, dann sind 110 Milliarden Dollar des Börsenwertes nur die Beteiligung an T-Mobile und etwa 45 Milliarden Dollar ist der Rest. Das heißt, das Europageschäft oder auch ein paar Beteiligungen, die Telekom im KI-Bereich getätigt hat. Also das wird eigentlich kaum bewertet. Man hat mit der Telekom, und ich bin selbst Aktionär, ein Unternehmen, was eigentlich einen reinen Fokus hat oder der größte Teil der Bewertung dadurch zustande kommt, dass man halt ein stark wachsendes US-Geschäft hat. Und da muss man auch aktuell reinschauen, die Telekom bzw. T-Mobile war ja lange relativ teuer bewertet, ist durch die Korrektur, finde ich, auch zurückgekommen, ist momentan auf einem relativ attraktiv bewerteten Niveau. Ich bleibe aber trotzdem bei der Telekom, weil zum einen überzeugend, ich sage das jetzt mal dazu für die, die es noch nicht wissen, die Telekom hat ja eine steuerfreie Dividende. Das heißt, das wird aus dem Einlagenkonto bezahlt und ist damit steuerlich als Kapitalrückzahlung zu werten. Also wer Telekom-Aktien hat, der bekommt nicht die Dividende, sondern da wird der Wert der Aktie nach unten gesetzt und der Kursgewinn dadurch höher. Das ist also steuerfrei. Das ist ein schönes Gimmick. Und es ist lange aber schon so ein Problem gewesen, dass die Telekom einfach diesen Wert nicht heben kann des Gesamtgeschäftes. Und da finde ich es gut, wenn man jetzt in Richtung Holdingstruktur geht, könnte aber zur Folge haben, dass wir hier eine zweite Linde bekommen. Das heißt, die Telekom könnte so eine Holding wie Linde dann in Irland beispielsweise dann entsprechend aufsetzen oder sonst wo, vielleicht auch den Börsenplatz Deutschland verlassen. Also das sind so Dinge, die dann zu diskutieren werden sein. Aber ich finde das eine positive Entwicklung, dass man versucht, hier mehr Wert für die Aktionäre zu schaffen durch so eine Holdingstruktur. Also ich bin da ganz, ganz erpicht und bleibe deswegen auch bei der Telekom-Aktie. Finde sie auch deswegen auch besser, wenn das kommt.
Mhm. Ja, okay, verstanden. Lars, lacht dich die Deutsche Telekom auch an als Dividendenwert?
Ja. Ja, anlachen. Aber die steuerfreie Dividende und seit Jahren ziemlich konstant, immer mal auch steigend. Das gefällt mir gut. Ich habe sie in meinem Portfolio, wo es um den Aufbau eines passiven Einkommens geht. Das heißt also, der Kursverlauf, der ja, naja, auf längere Sicht okay ist, aber jetzt nicht genial, das passt durchaus. In dem Depot werde ich sie auch lassen. Mittelfristig, ich würde mir gerne nochmal die weitere Kommunikation anhören, was jetzt der ganz große Wurf sein soll. Das klingt natürlich schon nach ein bisschen Aktionismus, um den Wert der Telekom kurzfristig zu steigern. Eigentlich ein Effekt, auf den man als Dividendenanleger wohl auch verzichten würde. Aber ich würde mal sagen, ich sehe es hier neutral. Ja, zumal ich glaube auch, dass wenn wir über Digitalisierung sprechen, wenn wir das jetzt rein an den Kennzahlen festmachen, dann werden wir sicherlich auch in dem Sektor einige Werte finden, die ein bisschen attraktiver aussehen als die Telekom. Ich glaube aber, dass Digitalisierung, Aufbau einer autarken digitalen Infrastruktur mehr und mehr ein Thema sein wird. Das heißt, europäische Regierungen werden mehr auf europäische Anbieter setzen, amerikanische auf amerikanische. Das werden wir mehr und mehr sehen. Und dementsprechend bin ich bin positiv gestimmt, dass die Telekom auch in den nächsten Jahren ihre steuerfreie Dividende, und die ist wirklich einigermaßen üppig, ist immer ganz schön zu sehen, wenn da einfach brutto für netto reinkommt, dass die in den nächsten Jahren zahlen wird. Und mehr muss mich nicht interessieren. Steuerverschuldungsgrad und, passt alles. Ist nicht gerade ein schlankes, schnelles Unternehmen, aber wie gesagt, als Dividendenzahler passt das.
Hast du, Lars, sorry Timo, hast du schon mal T-Mobile USA ins Kalkül gezogen? Also als Investment? Oder sagst du, ich habe es abgebildet über die Telekom?
Ich habe es abgebildet, und B, wenn, dann wäre das für mich, wenn ich schon mal Werte finde. Ich meine, ich bin sowieso, du suchst ja fast immer, wenn du dir in irgendeiner Branche das Beste raussuchst, landest du sehr oft bei den US-Werten. Und damit ist zwangsläufig das Dollar-Exposure sowieso schon hoch. Und dementsprechend natürlich auch dann die Währungsschwankungen, die ich im Depot habe. Also wann immer ich dann das Ganze über einen deutschen Wert abbilden kann oder einen europäischen Wert, und wenn es dann noch die vergünstigt diese Dividende gibt oder steuerlich vorteilhaft, dann wähle ich dann auch den Wert. Also sonst ist das Unternehmen vielleicht nicht unattraktiv, aber wie gesagt, Dollar habe ich genug im Portfolio.
Also Telekom überlegt zu fusionieren mit T-Mobile. Die genau. Telekom hält an T-Mobile US mehr als 50%,
53%.
T-Mobile US ist 215 Milliarden wert, die Deutsche Telekom 155 Milliarden, in dem Fall in Euro. Also ja, irgendwie so ein richtiger Merger untergleichen eigentlich nicht, oder?
Genau, also man versucht, eine Holding zu schaffen, wo du beides drin hast und man davon ausgeht, dass es mehr wert ist. Und was als positiver Aspekt vielleicht noch reinfällt, ist, dass die Staatsbeteiligung an der Deutschen Telekom dadurch geringer wird, also weniger Staatseinfluss. Das ist ja so ein Dauerkritikpunkt, nicht nur von mir, sondern von mehreren. Ob es dann aber durchgeht, kartellrechtlich, ob der Staat zustimmt und was weiß ich alles, das steht natürlich noch auf dem anderen Blatt, muss man auch sagen.
Also, und wenn man so ein, also dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, du hast es glaube ich vorhin auch anklingen lassen, Sebastian, dass die dann auch gar nicht mehr, also diese neue Aktie, diese neue Firma möglicherweise dann gar nicht mehr im DAX ist, ne?
Ja, es wird gesagt, die Holding soll europäisch sein. Das war ja auch bei Linde, da hat man ja damals Praxair oder mit Praxair fusioniert, hat eine irländische Holdingstruktur aufgesetzt und ist dann in New York an die Börse gegangen, weil man gesagt hat, da werden wir auch deutlich höher bewertet. Also das könnte dann die nächste Konsequenz sein für Aktionäre gut, aber da wird es einige Vetos geben, natürlich seitens staatlicher Seite, garantiert, wenn die Telekom geht. Da wird man auch viele Zugeständnisse sicherlich verlangen in puncto Standortsicherheit, Mitarbeiterstabilität und. Also da wird noch einiges zu diskutieren sein.
Abschlussfrage dazu. hat das jetzt irgendwelche Konsequenzen, wenn ich die Deutsche Telekom in meinem Portfolio habe? Muss ich jetzt, habe ich da Handlungsbedarf wegen dieser Meldung oder dem, was wir gerade diskutiert haben?
Also ich habe die Telekom nicht. Und ich sehe keinen Handlungsbedarf Stand jetzt. Sollte irgendwas anderes diskutiert oder kommuniziert werden, müssen wir hier nochmal sprechen. Aber ansonsten läuft das alles im Hintergrund und du als Aktionär bekommst halt dann Anteile an der neuen Holding im besten Fall, die dann auch deutlich mehr wert wäre.
Okay, Lars stimmt nickend zu. Gut. Haben wir denn Handlungsbedarf bei Bitcoin?
Ja, Sebastian, weil er hinterherlaufen muss, aber.
Na, gar nicht. Hallo. Was? Ich habe erst neulich nochmal nachgelegt. Das wissen auch die bei Binance Plus. Da habe ich nochmal nachgekauft.
Aber also, das war doch bei 125.000 Dollar.
Ja. Das war, ich habe auch in den 70ern dann gekauft. Mein lieber Freund hier.
Nein.
Also mein Anteil ist noch zu gering, aber ich habe nachgelegt und ich war hier auch immer ziemlich Bitcoin-positiv. Ich habe auch gesagt, diese Rundung ist eine Bodenbildung.
Es war nur ein Späßchen mit den 125.000.
Ja, alles gut.
Wir sind ja noch Freunde.
Keine Ahnung. Noch Freunde. Ich habe so viel Zeit mit dir verbracht die letzten 2 Tage.
Oh.
Liebe Freunde von By the Dip Podcast, 90.000 Abonnenten haben wir jetzt, 100.000 hätten wir gerne. Nur ihr könnt uns dabei helfen. Also, wenn ihr hier regelmäßig reinhört, wenn euch gefällt, was ihr hört, wenn euch hilft, was ihr hört, dann abonniert jetzt diesen Podcast. Wir würden uns sehr darüber freuen. Weiter geht's.
Das war positiv.
Das trifft mich jetzt.
Wie kann man das denn positiv meinen? Jemandem so eine reindrücken und dann sagen positiv. Aber gut, ich kann was Konstruktives versuchen beizutragen. Let's hope. Wir haben jetzt 17.59 Uhr. Und das am Freitag, aber der Wochenschlusskurs ist ja nun mal bei Bitcoin nicht Freitagabend, sondern am Sonntag um 0 Uhr, wenn man so will. Da springen dann die Kerzen auf die nächste Wochenkerze über. Zumindest bei den meisten Chartanbietern wird das so sein. Es wäre sehr schön, wenn der Wochenschlusskurs dann auch noch oberhalb von, so bummelig 76.500 stattfände. Momentan sind wir bei knapp über 78.000 US-Dollar. Denn dann hätten wir es per Wochenschlusskurs über diesen Widerstand geschafft und hätten, dann wäre das nächste Kursziel mal bei 86.000 US-Dollar. Und was man dann sagen kann, wir hätten, Börse Wahrscheinlichkeit, wissen wir, zumindest mal ein abgeschlossenes Signal einer Bodenbildung. Ob das dann direkt zu neuen Hochs führt, das glaube ich ehrlicherweise sogar nicht. Aber darauf haben wir ja lange genug gewartet. Insofern, Stand jetzt, sieht es einigermaßen bullisch aus.
Die 86.000 Dollar, ist das also deswegen Kursziel, weil du glaubst, es läuft erstmal die 200-Tage-Linie an und dann wird es erstmal ein bisschen hakelig werden im weiteren Verlauf. Also deswegen die 86.000?
Ich habe fairerweise die müsste ich jetzt mal ein, ich habe die 200-Tage-Linie jetzt gar nicht mit drin. Läuft die bei 86.000?
Ja, bei 85,4.
Ja, dann also wäre das.
Hier bei Market Screener.
Dann wäre das auf jeden Fall eine relevante Marke. Aber tatsächlich haben wir da auch ziemlich viel Kursgeschehen gesehen im November bis Februar. Und wir haben da das ist so ein kleiner Zwischenschritt, der aber jetzt, ich möchte nicht zu viele Retracements übereinander legen, aber über 79,6, dann hätten wir das klassische 61,8er Retracement auch noch weggeräumt. Vorgestern sind wir praktisch auf den Dollar genau da leicht abgeprallt. Und das wäre dann das nächste Retracement. Das liegt so bei 86.900 US-Dollar. Und so arbeitet sich dann ein Chart langsam wieder aus seinem Abwärtstrend hervor. Ich glaube, die große Frage, weißt du kannst jetzt natürlich immer in einer Woche sprechen, wir vielleicht bei 86 oder bei 76.000 US-Dollar darüber. Am Ende, welchen Plan hast du dir aufgestellt? Hast du gesagt, ich bleibe Augen zu und durch drin? So wie wir mit unseren langfristigen Positionen? Oder hast du gesagt, ich will erst kaufen, wenn wir ganz große Kaufsignale sehen, dann musst du noch 20.000 Dollar warten. Das wird erst über 94.000 Dollar der Fall sein. Dann ist das so. Ja, dann bezahlst du logischerweise, also entweder bezahlst du mehr oder du bekommst für deine Rate weniger. Das kann man sich aussuchen. Wir haben uns, glaube ich, alle drei dafür entschieden zu sagen, wir steigen auf die eine oder andere Art und Weise in dieser Korrektur ein. Bis jetzt war das keine verkehrte Entscheidung. Aber eine Abrechnung gibt es logischerweise erst, wenn wir Anteile wieder veräußert haben oder wenn wir auf neue Allzeithochs steigen.
Ja, Sebastian, können wir auch einen Haken dran machen am Bitcoin, können wir oder?
Gerne. Also ich kann, ja. Ich kann dem nur beipflichten. Ich würde gerne was Negatives sagen, aber ich habe sogar noch was Positiveres. Ich habe mich im Zug mal mit dem Bitcoin-Halbierungszyklus beschäftigt und der aktuelle Zyklus hinkt deutlich den früheren hinterher. Also wenn da wieder ein bisschen Schmackes reinkommt, und wir hatten ja in den letzten Folgen auch viel über Liquidität gesprochen, unter anderem auch beim Live-Event in Stuttgart, das ist natürlich auch nochmal, was Bitcoin befeuern kann. Also ich bleibe bei der positiven Grundeinstellung hier.
Perfetto. Dann ordnen wir jetzt nochmal die Überraschung der Berichtswoche ein. Ich habe die leise Befürchtung, dass Lars und ich da vielleicht tatsächlich den gleichen Wert mitgebracht haben. Lars, willst du über die SK Hynix sprechen und die kongenialen Ergebnisse?
Nein.
Ah, dann perfekt. Dann doppeln wir uns da nicht. Okay, sehr gut. Dann mach du einfach weiter erstmal.
Ja, gerne. Ich möchte über die Intel sprechen. Stand jetzt allein heute 22% im Plus bei $81. Seit dem 1. Januar um 120% gestiegen. Und das, was dort für mich interessant war, ist, dass Intel, das sagen im Übrigen auch fast einhellig alle Analysten, Intel ist nicht erste Wahl. Aber wenn CPUs ausverkauft sind und damit so richtig ausverkauft sind, dann wird man auch von Intel alles abkaufen. Sie haben also einen Umsatz geliefert, der blew through previous guidance, steht hier, also alles weggeblasen hat, was man vorher angenommen hat.
Ganz einfach kurz nur, mach gleich bitte weiter. Also das heißt, wenn das Bier alle ist und gar nichts mehr da ist, dann nimmst du dir halt auch diese so irgendwie so ein Felskrone und aus der Dose oder was?
Ja, nee, so. Um deine CPUs bei dem Bild, dann nimmst du sogar das, was dein Nachbar noch hat stehen lassen, bevor er gegangen ist, weil die Olle hat angerufen und hat gesagt, du kommst jetzt schön nach Hause, und da war noch ein bisschen Pfütze Bier drin und du sagst, das geht doch noch. Das geht doch eigentlich noch.
Es schwimmt auch so eine kleine Zigarette noch mit drin und du sagst, ach, das ist mir aber jetzt auch egal.
Interessant, wie ihr Intel seht im Vergleich.
Mhm. Soll ich dir was sagen? Wir waren früher teilweise so besoffen. Da, und wenn du dann keine Zigaretten mehr hast, dann guckst du auch noch, und nicht jeder Raucher, der in dem Alter schon geraucht hat, natürlich, ja, man fängt ja nicht mit 30 oder so an zu rauchen, das wäre ja völliger Schwachsinn. Aber jeder Raucher mit 16, 17, 18 hat das schon mal erlebt, dass er sagt, ach, die geht doch noch. Weißt du, da ist keine Zippen mehr. Tanke hatte früher nicht rund um die Uhr offen. Ach komm, da sind doch noch zwei Züge dran. Ist das ekelhaft? Aber wer mag das schon mit 3 Promille? Also so ungefähr in der Stimmung hat man Intel alles abgekauft. Das ist natürlich auch der Grund dafür, dass fast alle Analysten sagen, nee, maximal neutral. JP Morgan hat gesagt, verkaufen, die Kursziele müssen natürlich ein bisschen zur Oberseite angepasst werden. Ich muss sagen, charttechnisch sieht dieser Wert ziemlich strong aus. Ich würde also nicht hier auf fallende Kurse wetten. Aber das war das, was mich, ich will nicht sagen überrascht, aber bestätigt hat. Also die ganze Zeit, wenn es um Rechenzentren geht, wenn es um Chips geht, wenn es um GPUs, CPUs geht, dann warten wir immer auf den Moment, weil irgendwann lässt doch mal die Nachfrage nach. Und sie lässt aber nicht nach. Und lass mich einen Gedanken noch hinzufügen, weil ein super Kommentar bei uns in der App war, warum bin ich ein bisschen bärisch? Naja, 55% oder 56% aller Rechenzentren, habt ihr vielleicht gehört, in den USA sind derzeit on hold. Dann hieß es, naja, offensichtlich, die sind aber nicht on hold, weil die Nachfrage nicht da ist. Im Gegenteil, die Nachfrage ist ungebrochen hoch. Die sind on hold, weil es so viele Klagen gibt gegen Rechenzentren, die man einfach angefangen hat zu bauen. Und dann sagen aber die örtlichen Gemeinden, nein, wir wollten das überhaupt nicht. Das heißt also, weil man gesagt hat, ach komm, wir lassen uns drauf ankommen, wir brauchen die Dinger. Es gibt momentan keine Anzeichen dafür, dass der KI-Boom bremst.
Ja, Sebastian, hast du auch einen KI-Wert mitgebracht? Oder?
Ich habe einen Alleswert, könnte man sagen.
Ein Alleswert.
Also, ich hab Tesla dabei. Ah. Und ich habe Tesla deswegen dabei, also wir hatten ja ein super Zahlen-Update schon bei uns in der App von Jürgen. Was ich bei Tesla diese Woche spannend fand, ist eigentlich, sie haben jetzt beim Gewinn pro Aktie zwar überzeugt, aber der Umsatz hat dann nicht gepasst. Dann die Robotaxi-Ausweitung in verschiedenste Städte, die auch Anfang des Jahres angekündigt wurde, verzögert sich weiter. Im Energiespeichergeschäft sehen wir auch Rückgänge. Also das ist ja eigentlich die große Fantasie auch bei Tesla, dass man gar nicht mehr so auf die Autos schaut, sondern gerade auf die Energiespeicherung, also Großbatterien. Das ist ja auch das, was dann bei KI auch wieder mitspielen kann. Auch da hatten wir Rückgänge. Da sehen wir also auch, dass das Geschäft sehr volatil und zyklisch ist. Aber trotzdem hat sich die Aktie gut gehalten. Also das hat mich überrascht diese Woche. Hätte man denken können, dass eine Tesla da deutlich mehr noch nach unten abschmiert, hat sie aber nicht getan. Das fand ich spannend.
Ja, finde ich gut, dass du das mitgebracht hast, weil das ist tatsächlich, also ich meine, klar, 6% jetzt in dieser Woche so roundabout verloren.
Ja, aber hätte viel mehr kommen können,
wenn man genau den Wert kennt.
Da kann eine Tesla auch deutlich stärker reagieren. Also
das wissen wir nicht, dass Tesla ein KI-Wert ist, ihr Dussel.
Was?
Okay. Ihr denkt immer, Tesla ist ein Autobau. Hallo, das kommt doch normalerweise immer, wenn man auch nur Kritik
KI,
an.
Tesla Energie. Ist doch ein KI-Wert. Es ist ein Allrounder. Das ist wie so ein Schweizer Taschenmesser. Du kannst dir bei Tesla immer die Funktion rausholen, die du brauchst.
Ja. Ey, Lars, ganz kurzes Off-Topic, wirklich ganz, ganz kurz. Lind und Sprüngli, ne, den Koffer, da wurde ich jetzt nämlich bei dem Award, wurde ich da gefragt. Ist das denn eigentlich so, dass du den zugesandt bekommst oder musst du da hinfahren und den auf der Hauptversammlung dir abholen?
Wenn du eine Schweizer Adresse hast, dann wird er dir zugesandt. Deswegen muss ich den Umweg über unseren lieben Kollegen Armin Brack geben. Und ich denke sehr, ich habe auch beim letzten Mal schon gesagt, lieber Armin, liebe Grüße an deine Ehefrau. Ich konnte nämlich an der sauberen Handschrift sehen, dass sie offensichtlich sie das Ding für mich zur Post gebracht hat und denkt, oh komm, wer kauft sich hier eine Aktie für 110.000 Euro? Oh, der feine Herr. Aber ich darf das für ihn zur Post schleppen. Also, nein, sie hat das
der,
sehr...
Kann der Erichs dann nicht mal kurz in Heli steigen und hier vorbeikommen, um den abzuholen?
Ja, so, nein, so weißt nämlich. Du, ich sag's nochmal. Ja. Wer ein Boss-Move wäre, einfach nochmal nachkaufen. Die sind nämlich ganz schön unter Druck geraten. Also, eine einstellige Anzahl von Lind und Sprüngli, da wirst du natürlich in Dubai auf keinem Summit eingeladen. Ja. Ich überlege aber langsam mal, mir eine zweite zu holen. Okay, also, das ist die Antwort. Nein?
Ja, das ist die Antwort, alles klar.
Genau.
Nee, das war schon, weil ich habe nämlich diskutiert darüber, ob man dahin fahren muss. Und ich war ziemlich sicher, dass du den irgendwie zugesandt bekommen hast. Aber da kam echt harter Gegenwind sozusagen, argumentativ. Und dann war ich mir nicht mehr ganz sicher. Gut, dass wir das nochmal hier aufgeklärt haben.
Die Schweiz sendet nicht in Schwellenländer.
Lassen wir es so stehen.
Genau. Eigentlich könnten wir dann jetzt aufhören mit der Ausgabe. Ich finde das eigentlich ein gutes Schlusswort. Aber ich mache nochmal ganz schnell SK Hynix. Ich habe es eben schon angekündigt. Also brutale, also wirklich, wenn man mal krasse Zahlen sehen will und ein krasses Wachstum, dann sollte man sich die Zahlen von SK Hynix anschauen. Also in US-Dollar gerechnet ist der Umsatz von SK Hynix von 14 Milliarden US-Dollar auf 67 Milliarden gestiegen, also von 2016 bis 2025 allerdings. Ja, also das ist jetzt nicht in einem Quartal passiert, aber das ist ja schon eine enorme Erfolgsgeschichte. Dann im ersten Quartal haben die jetzt 2026 25 Milliarden US-Dollar schon drin in den Büchern, was ungefähr so drei Viertel des Jahres 2025 entspricht. Also bedeutet, die werden wahrscheinlich in diesem Jahr ein Wachstum hinlegen, was... da muss man sich wirklich die Augen reiben. Also, um es kurz zu machen, schaut euch unbedingt diese Zahlen an. Ich könnte jetzt noch mehr KPIs mitbringen, aber ich glaube, das ist für so eine Podcast-Ausgabe, wenn man die Zahlen dann auch nicht vor Augen hat, vielleicht auch ein bisschen langweilig. Aber das ist, und ich meine das jetzt nicht in dem Sinne, dass man jetzt diese Aktie unbedingt kaufen sollte, weil wir haben schon, also die ist halt einfach schon viel zu stark gerannt aus meiner Sicht. Ich glaube, da hebt man jetzt kein Alpha mehr. 87% haben die seit Anfang Januar gemacht, in den letzten 5 Handelstagen 22%. Und da schaut man halt aufs KGV und denkt sich, das ist ja doch nur noch KGV für 2027, ist ja bei 4, was allerdings an den, wir haben es schon mehrfach hier mitgebracht, an diesen brutal hohen Chippreisen liegt, die alle aktuell bezahlen müssen, weil jeder braucht sie, jeder will sie und mit beiden Händen greift man dazu, egal zu welchem Preis. Und insofern bitte nicht, aber nicht als Aufforderung zum Handeln verstehen, sondern halt einfach nur als das, was es ist, der Wert, der mich am meisten überrascht hat, weil die Zahlen wirklich so extrem stark waren. Und jetzt gehen wir noch rüber zu Scottish Mortgage Trust von Tobias. Kommt diese Frage, sollte man die jetzt kaufen wegen SpaceX? Was ist denn da los zwischen SpaceX und Scottish? Ich kürze jetzt mal ab.
Also, Lars, möchtest du? Oder soll ich ein kleines Intro machen?
Mach gerne.
Also Scottish Mortgage Trust ist ein, was ist es? Ist ein Trust, eine Art Beteiligungsgesellschaft im Tech-Bereich. Und was Scottish Mortgage Trust hat, weil ansonsten würde kein Schwein jetzt über diesen Wert wahrscheinlich sprechen, sie haben eine SpaceX-Beteiligung. Und die SpaceX-Beteiligung beläuft sich aktuell auf 7,4%. Der Rest, der da sonst so drin ist an größeren Beteiligungen, ist beispielsweise eine Mercado Libre, Amazon, eine Meta, Spotify, TSMC, dann eine Nvidia, Ferrari, ASML. Also so ein klassisches Beteiligungsportfolio, wo man sagen würde, brauche ich jetzt nicht unbedingt, kann ich mir ja auch selber bauen. Aber durch SpaceX ist natürlich die Aktie interessant geworden. Aber ich muss sagen, wer jetzt hier auf den Zug aufspringt, das ist ja eingepreist. Also, dass SpaceX für 1,7 oder 2 Billionen Dollar an die Börse gehen wird, vielleicht einen kleinen Schnaps mehr, dann wäre vielleicht noch ein bisschen Aufwärtspotenzial drin. Aber an sich muss ich sagen, da würde ich die Finger weglassen, weil alles, was nur erdenklich ist, ist da drin, in meinen Augen komplett eingepreist. Und ich muss aber auch sagen, für eine 7% Beteiligung ist es jetzt nicht auch ein Pure Play, also eine richtige Wette auf SpaceX, weil ja 93% der Beteiligung woanders ist. Also von daher, ich würde da jetzt auf keinen Fall auf den Zug noch irgendwie aufspringen.
Mhm. Ja. Ja, also die meisten hören ja diese Folge am Sonntagmorgen. Und insofern, wer da noch die Laternen anhat, nur um das einzuordnen. Also Sebastian hat es völlig korrekt ausgedrückt, nur um Klarheit zu schaffen. Also der SMH hat nicht 7% an SpaceX, sondern die 7 oder 7,5% sind der Anteil im Portfolio. Der Anteil an SpaceX muss dann irgendwo bei, also ich habe es nur grob überschlagen, irgendwo um die 0,3 oder 0,35%, irgend sowas um die Größenordnung liegen. So. Und dementsprechend ist die Aktie auch gut gelaufen. Mir ist aufgefallen, dass ich den Wert auf der Invest letztes Jahr als eine von drei sehr interessanten Beteiligungsgesellschaften genannt habe. Seitdem sind sie immerhin fast 50% gestiegen. Und Sebastian sagt vollkommen richtig, es gab nicht so viele Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen. Das heißt, das ist keine neue Story mehr. Ich finde, die Aktie sieht nicht uninteressant aus. Sie haben ja auch noch, ich glaube, du hast gesagt, eine Mercado Libre drin und noch so ein paar Werte. Ich finde die Aufteilung nicht uninteressant. Insbesondere, wenn man Tech-positiv ist, kann man da durchaus investiert bleiben. Ich finde auch, der Kursverlauf sieht ganz gut aus. Und dementsprechend, wenn man sagt, statt eines Aktienfonds nehme ich so einen oder eines ETFs, nehme ich den Wert. Das passt alles für mich. Nur SpaceX selber muss beim IPO dann mehr als nur performen. Also ganz grob überschlagen wäre, sie müssten dann über 2 Billionen US-Dollar wert sein, ja, beim IPO oder danach, dann gäbe es bummelig 10-15% auf den Net Asset Value auf bei Scottish Mortgage Trust obendrauf. Also nicht eine Verdopplung oder sowas, sondern das ist dann zusätzliches Potenzial, wenn der Markt das einpreist. Und wer für sich als Argument genommen hat, ja, aber die haben ja einen Discount zum Net Asset Value, also zur Summe der Beteiligung. Aber
haben die
das
ja immer.
Ist bei all diesen Werten ja immer so und der ist sogar recht konstant. Wie gesagt, in einer kleinen spekulativen Blase kann sich das auch mal dann verschieben, aber es geht hier nicht um Kursverdoppler, sondern wenn, dann geht es vielleicht nochmal um einen sentimentgetriebenen Aufschlag, 10-20%.
Also ich höre daraus, dass es eigentlich sinnvoller wäre, wenn man hier diese SpaceX, wenn man den IPO noch mitnehmen möchte, sich vor dem Börsengang an SpaceX irgendwie noch zu beteiligen.
Ja, jetzt denke ich, ist auch zu spät. Du kriegst die ja auf der, Elon hat ja jetzt gesagt, was sein Unternehmen wert ist. Und dementsprechend kannst du auch, selbst wenn du dich auf entsprechenden Plattformen beteiligen wirst, glaube ich, dass du die günstiger als 1,7 Billionen oder 1,5, 1,7 nicht mehr bekommst. Also letztes Jahr, wo du gedacht hast, meine Güte, das ist aber viel. Das war dann sehr billig. Aber IPO ist keine, es geht bei einem IPO um Preisfindung, nicht um Wertbildung. Das heißt also, alle Beteiligten haben ein Interesse daran, dass der IPO-Preis möglichst hoch sein wird. Und wer dann am ersten Tag kauft, der muss schon ein bisschen Fantasie mitbringen für SpaceX. Wenn das so stimmt, also wenn tatsächlich Elon sagt, 1,7 bis 2 Billionen sollen es tatsächlich sein, dann ist das schon bei einem korportierten Umsatz von 30 Milliarden oder 40 Milliarden ist das schon eine ganze Menge.
Okay, gut. Kannst du jetzt nochmal so einen raushauen wie mit der Schweiz und dem ominösen Schwellenland? Jetzt
als Abschluss?
Ja, genau.
Oh, Ja, das ja, wird gut, schwer, weil der bei, ich werde dann wird mir mal Unsachlichkeit aus einer unsympathischen Haltung heraus vorgeworfen. And guess what? Das stimmt dann auch noch. Und so möchte ich nicht, dass die Leute in ihren Sonntag starten. Ich möchte, dass die einfach, weißt du, die sollen in ihr Kieler reinbeißen und sagen, ach gut, dann ist das eben Weißmehl, aber ich mag es trotzdem und so weiter. Ich will
niemand beißt in einen Kieler rein, wenn man außerhalb von, also niemand.
Wie nennen denn bei euch weiche Brötchen? Oder, oh ja, bei euch ist es wahrscheinlich ein Brioche-Brötchen. Ja, schuldige bitte.
Bei Sebastian vielleicht ein Brioche, bei uns ist halt einfach eine Semmel.
Eine Semmel?
Eine Semmel.
Ja, am liebsten wäre es mir, wenn es einfach ein Kaffee und eine Zigarette wäre, aber ich bin halt nicht mehr in der Lebensphase, leider. Das war das geilste Frühstück früher.
Kaffee und eine Zigarette.
Gottes Willen.
Gottes Willen. Jetzt kommen hier aber wirklich...
Sagt derjenige, der in der Regel mit Restalkohol aufwacht. Um Gottes Willen, immer diese Rauche. Ja, das ist beides an der Supermarkt im Griff weiter. Also bitteschön.
Ich habe nur an dieses Frühstück gedacht.
Ach so, klar. Nee, den... Und den Stummel
schmeißen wir wollten noch positiv rein. Hier beschließen. Also.
Ja, ach so, ja, positiv. Ja, haben wir doch jetzt.
Tech positiv.
Sanfte
da gibt es aber auch noch so ein anderes Wort, ne? Da habe ich nämlich auch gedacht, hat er das jetzt, aber ich habe dann, ich habe es noch richtig verstanden, richtig wahrgenommen. Na, okay, alles klar. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch beide für eure Analysen, eure Expertise. Vielen, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf Feedback und ich würde mich sehr freuen, wenn ich ein paar von euch noch dann also auch im Webinar am Montag, 27. April um 18 Uhr ja in der App begrüßen kann zu meinem kleinen Vortrag. Und jetzt ein schönes Wochenende und macht's gut. Gute Woche euch.
Bis dann. Danke euch.
Ja, danke Timo. Danke an den Finfluencer des Jahres, dass er mit uns mitgemacht hat. Danke Sebastian.
Zwangsläufig.